Anfang dieses Jahres erging es uns als Familie mit unserem Auto genauso wie Martin mit seinen Schuhen. Wir mussten uns von unserem alten Auto trennen und ein neues, also ein gebrauchtes, kaufen. Doch dann ergab sich für uns die Gelegenheit, ein fast neues Auto günstig zu erstehen. Gut ein halbes Jahr alt und noch nicht einmal 3000 Kilometer gelaufen. Das war ein echter Glücksfall. Das Auto ist unseres geworden und ich war und bin immer noch begeistert. Kein Kratzer im Lack. Das Auto riecht ganz neu und auch vom Motor, vom Getriebe, vom Fahrwerk her brauche ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Kein ängstliches Lauschen. Ist denn da irgendwas komisch? Ja. Und sollte mal irgendwas passieren, ich habe noch 2 Jahre Werksgarantie. Neu ist schick, oder? Ich meine, ich weiß, eine Geige von Stradivari, die wird immer besser, je älter sie wird. Aber die vielen Gegenstände, die wir so im Alltag brauchen, die sind neu am attraktivsten. Ein neues Auto oder wenigstens ein Auto mit neuem Motor und neuem Getriebe, ein neuer PC, ein neues Handy, ein neues Tablet, eine neue Küche, eine neue Spül- oder Waschmaschine oder eben die neuen Schuhe oder eine neue Winterjacke, was auch immer. All diesen Dingen, diesen neuen Dingen, wohnt ein Zauber inne. Nämlich das Versprechen, dass sie gut funktionieren werden, dass sie lange halten, dass sie aktuell sind und die neuesten Features haben und vor allem, sie haben auch eine Garantie. Es gibt nur ein Problem bei dem Ganzen. Das Neu von heute ist das Alt von morgen. Neu ist kein Dauerzustand. Wir können das Neu einer Sache nicht festhalten, nicht einfrieren. Und in dem Maße, in dem ich eine Sache benutze, nutzt sie sich auch ab. Und dann kommen die Probleme, die Macken. Irgendwann ist der Lack ab, dann erinnern wir uns noch, wie schön das war, als eine Sache ganz neu war am Anfang. Und dann sehnen wir uns nach neu. Und oft brauchen wir auch neu. Also bei den Schuhen, die der Martin uns gezeigt hat, ganz klar, so geht es nicht. Da müssen neue Schuhe her. In unserem Glauben, in unserer Jesus-Beziehung ist das ganz ähnlich. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, wenn wir uns auf ihn einlassen, ihm unser Leben anvertrauen, dann, so heißt es in der Bibel, wird unser Leben neu. In der Bibel wird dafür ein ganz starkes Bild gebraucht, nämlich das Bild des von neuem Geborenwerdens oder Wiedergeborenwerdens. Das ist eine tiefe Erfahrung, eine großartige Erfahrung. Johannes 3, Vers 5 bis 7 sagt Jesus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Und im 2. Korintherbrief heißt es, wenn ein Mensch, 2. Korinther 5, Vers 17, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ich bin sicher, eine ganze Reihe von uns könnten ihre eigene Geschichte erzählen, davon, was durch Jesus neu in ihrem Leben geworden ist, wie dieses neu geschenkte Leben aussieht. Aber auch dieses neue Leben mit Jesus im Lauf der Zeit nutzt es sich ab. Es wird alt. Es wird irgendwie Alltag, gewöhnlich. Und trotzdem du mit Jesus lebst, hast du dann, entdeckst du vielleicht nach wie vor bestimmte Macken und Probleme. Oder vielleicht erlebst du im Lauf der Zeit Enttäuschungen und sagst, Mensch, ich habe gebetet für diesen Menschen oder für eine Veränderung, nichts ist passiert. Und du fragst dich, Mensch, alles ist neu geworden, Wiedergeburt, neues Leben, wo ist das denn? Vielleicht empfindest du auch, Jesus ist nicht mehr so da wie früher, mir nicht mehr so nah. Er berührt mich nicht mehr so. Vielleicht langweilt dich das Beten zunehmend. Ist nicht mehr so inspirierend. Das Bibellesen spricht dich nicht mehr so an. Das Singen von Lobpreisliedern ist irgendwie Routine geworden. Und vielleicht, auch das kann zu diesem Altwerden des Glaubens gehören, vielleicht ändert sich, hat sich geändert dein Denken, deine Überzeugungen in Bezug auf Glauben. Und du zweifelst jetzt. Ganz wichtig ist mir, das geht jedem von uns so. Glaube zeigt Verschleißerscheinungen, Macken und Probleme auf die eine oder andere Art und Weise. Und deswegen ist das so wichtig, deswegen sprechen wir davon, dass unser Glaube erneuert wird. Deswegen sprechen wir von einem geistlichen Aufbruch und meinen, dass unser geistliches Leben, also alles, was zu unserem Glauben gehört, zu unserer Beziehung mit Jesus gehört, erneuert wird. Eine geistliche Erneuerung. Das ist wichtig, aber dieses Bild von, naja, Glaube ist mal ganz neu und dann wird er älter und dann muss er erneuert werden, das hinkt. Denn es ist in Wirklichkeit gar nicht so, dass unser Glaube mal am Anfang 1A war, so richtig super und klasse, und dann im Lauf der Zeit baut er so ein wenig ab und muss erneuert werden. Und wir denken, dass es so ist, aufgrund unserer Begeisterung am Anfang des Glaubens und vielleicht unserer Enttäuschung hinterher, wenn der Glaube nicht mehr so ist wie am Anfang. In Wirklichkeit aber war unser Glaube, unser geistliches Leben nie vollkommen. Es war und ist immer defizitär. Immer fehlt unserem Glauben etwas. Und ich sage das mal so, auch wenn du das, was manche Geschwister als Geisttaufe bezeichnen, empfangen hast, auch wenn du in Sprachen betest, auch wenn du Menschen zum Glauben an Jesus führst oder geführt hast, auch wenn Gott durch dich Zeichen und Wunder geschehen lässt und du tolle Gebetserhörungen erfährst, immer gilt für dich und mich das, was Paulus gesagt hat in Philipper 3, Vers 12. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und liebe Leute, es geht hier nicht um Perfektion im Glauben. Es geht hier um Hunger auf Jesus, um Hunger auf das neue Leben, was nur er gibt. Und dieser Hunger kommt unabhängig davon, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Vielleicht in Situationen, in denen du dich ganz anders verhältst, als du es eigentlich willst. Vielleicht lösen bestimmte Menschen in dir Minderwertigkeitsgefühle aus. Und du denkst, das entspricht doch gar nicht dem, was ich glaube, nämlich, dass Gott mich liebt, dass er mich so annimmt, wie ich bin. Vielleicht kommst du aber auch immer wieder in Situationen, wo du die Unwahrheit sagst, wo du lügst. Und hinterher tut es dir leid. Und du sagst, das will ich nicht. Und doch passiert es wieder. Vielleicht kommst du in die Situation, dass du erkennst, wie wenig du in den letzten Jahren wirklich Gottes Willen verstanden hast. Und dass du Gott mit deinen Gaben gar nicht so gedient hast, wie es möglich gewesen wäre. Vielleicht erkennst du auch, wie sehr du von deinem Wunsch, anderen Menschen zu gefallen, getrieben wurdest und wie wenig von deinem Wunsch, Gott zu dienen, zu gefallen. So etwas zu erfahren, so etwas zu erkennen, das ist schmerzhaft. Aber es ist auch ein Geschenk Gottes, wenn wir dieses Defizit unseres Glaubens erkennen. Weil das die Realität ist, die Realität geistlichen Lebens. Ja, Jesus hat uns ein neues Leben geschenkt. Aber das alte Leben, der alte Mensch, das existiert auch noch. Und es ist ein Prozess, durch den Jesus unser Leben verändert. Wir sind auf dem Weg, noch nicht am Ziel. Und genauso wie diese Selbsterkenntnis schmerzhaft ist, so ist sie auch wohltuend und heilsam. Warum? Weil sie uns öffnet. Öffnet dafür, dass wir uns neu von Jesus beschenken lassen. Dass wir das neue Leben, was er alleine gibt, neu suchen. Und das Ziel von diesem Weg ist, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir sein Spiegelbild werden. So wird es im Neuen Testament formuliert. Also, ich fasse mal diese ganzen Gedanken zusammen. Neu ist attraktiv. Das gilt für viele Geräte und Werkzeuge, die wir nutzen. Und das ist auch im Glauben so. Glaube bringt zunächst etwas unglaublich Neues, Frisches in unser Leben. Das, was die Bibel mit Wiedergeburt bezeichnet. Aber weil zum einen unser Glaube Abnutzungserscheinungen unterliegt, alt wird, Alltag wird, Macken und Probleme bekommt, und zum anderen, weil unser Glaube immer ein Defizit hat, nie vollkommen ist, weil wir auf dem Weg sind. Deswegen sehnen wir uns nach Erneuerung von Glauben. Und wir brauchen Erneuerung unseres geistlichen Lebens. Geistliches Leben ist nicht Schicksal. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Geistliches Leben ist etwas, was Gott erneuert, wo Gott neues Leben schenkt. Und ich möchte euch jetzt in ein Herzensgebet aus dem Psalmen mit hineinnehmen, in dem es genau darum geht, um diese Erfahrung von Sehnsucht. Da sehnt sich jemand nach neuem geistlichen Leben. Und Gebet ist klasse, ist eine ganz große Hilfe, wenn es darum geht, da wirklich das zu erfahren, zu erleben, dieses neue Herz zu erleben. Das ist ein Herzensgebet, und Martin Krieg, du wirst uns jetzt bitte die ersten zwei Verse davon vorlesen. Und wir bräuchten ein Mikrofon. Ach, du hast das, sehr gut.
Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war.
Vielen Dank. Es folgt noch mehr, aber bitte nimm erst wieder Platz. Diese Anfangsworte verweisen uns auf den Zusammenhang. Dieses Gebet wurde von David als ein Lied gedichtet, als er sich in einer ziemlich schwierigen Lebenssituation befand. Man kann das im zweiten Buch Samuel im Alten Testament in den Kapiteln 11 und 12 nachlesen. Ich versuche das mal kurz und knapp zusammenzufassen. David war damals König in Israel und er befand sich auf dem Zenit seiner Macht und seines Erfolgs. Dann hatte er eine Affäre mit einer attraktiven jungen Frau, die war verheiratet mit einem Elitesoldaten, der zu einer Spezialeinheit gehörte, die direkt David unterstand. Wir ahnen die Verwicklung. Die Frau wurde schwanger. Und um die ganze Sache zu vertuschen, sah David am Ende keine andere Möglichkeit mehr, als ihren Mann umbringen zu lassen. Und David heiratete die Frau. Krasse Geschichte, oder? Das war der David, der so viele Anbetungslieder geschrieben hatte, der immer auf Gott vertraut hatte. Das war der David, der Gottes Kraft und Hilfe in so vielen Kämpfen und Schlachten erfahren hatte. Das war der David, der der Versuchung widerstanden hatte, sich selbst zum König zu machen, sich selbst zu rächen. Als das passiert war, verdrängte David, was er getan hatte. Er machte einfach weiter so mit seinem Tagesgeschäft als König. Es gab ja genug zu tun. Doch Gott schickte einen Propheten, Nathan mit Namen, zu ihm, und der öffnete ihm die Augen für das große Unrecht, was er getan hatte. Und danach, so lesen wir, entstand dieses Herzensgebet von David. Und Martin liest uns jetzt bitte die Verse 3 bis 11.
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat.
Das ist noch nicht die Bitte um Erneuerung. Die kommt danach, ganz bekannter Vers, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Aber bei dem, was uns Martin vorgelesen hat, da geht es um die Bitte um Vergebung. Und für David ist ganz klar das Problem nicht, dass er irgendeine Regel gebrochen hat und wie er jetzt mit den Problemen, die daraus entstehen, klarkommt. Könnte man ja auch so beten. Ja, David hätte ja beten können, Herr, tut mir leid, habe ich einen Fehler gemacht, kommt nicht wieder vor und hilf doch, dass es jetzt nicht ganz so schlimm wird mit den Folgen und dass wir das irgendwie regeln können. So betet David nicht. David erkennt, dass er mit seinem Ehebruch und Mord den Gott enttäuscht und geschädigt hat, dem er alles verdankte. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Und David erkennt, dass er damit, mit dem, was er getan hat, nicht mehr Gottes Herrlichkeit, Gottes Liebe und Güte widerspiegelt, sondern dass er sich abgrundtief bösen Motiven geöffnet hat. Und das klebt an ihm, das besudelt ihn, das quält ihn, das tut ihm leid. Und deswegen bittet er, wasch mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde. Und es geht ihm dabei nicht nur und ich glaube auch nicht zuerst um die Affäre und den daraus folgenden Mord. David tut einen Blick in den Abgrund seines Herzens. Siehe, Vers 7, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. David wusste, das, was ich da getan habe, ist nur die Spitze des Eisbergs. David erkannte, wie weit sein Herz von Gott weg war, wie sehr er unfähig war, das Gute zu tun, was er eigentlich hätte tun sollen und wollen. David erkannte, wie sehr er verstrickt war in das Böse. David wusste, das Problem liegt in mir. Erstaunlich, oder? Diese Einsicht, die David da hatte, so schmerzhaft sie war, trieb ihn in die Nähe Gottes, führte ihn zu Gott. Und das ist nicht selbstverständlich. David hätte auch sagen können, jo, jetzt habe ich verspielt. Jetzt habe ich so daneben gegriffen, jetzt kann ich nicht mehr zu Gott kommen. Warum wendet sich David trotzdem an Gott? Weil seine Einsicht in den Abgrund seines Herzens ihm von Gott geschenkt war. Und wenn Gott uns eine Einsicht gibt in unseren Abgrund, dann beschämt er uns damit nicht. Dann macht er uns damit nicht fertig. Dann gibt er uns nicht die Klatsche und sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, so wie du drauf bist. Wenn Gott uns solch eine Einsicht schenkt, dann zieht er uns gleichzeitig zu sich. Dann gibt er uns ein Wissen darum, dass er uns trotzdem liebt, dass er Hoffnung für uns hat, dass er uns neu machen kann und will. Gott schenkt uns auch das Vertrauen, dass er uns hilft, dass er uns vergeben wird, weil er barmherzig ist, gütig ist, gnädig ist. Und wir wissen, dass all das in Jesus so deutlich geworden ist und dass diese Barmherzigkeit Gottes, aber auch seine Vergebungsbereitschaft und dass Jesus wirklich für uns alles bezahlt hat, damit Vergebung möglich ist und geschieht, damit Dinge in Ordnung gebracht werden können und damit wir neu werden können. Das, was wir hier bei David in diesem Gebet sehen, hatten wir auch in meiner Predigt über das lebendige neue Herz. Bevor Gott uns ein neues Herz schenken kann, braucht es Vergebung. Auch da war die Bitte um Vergebung, bevor das neue Herz kam. Und bevor wir um Vergebung bitten können, muss Gott uns zeigen, warum. Wenn wir sagen, ich weiß auch nicht so genau, wofür soll ich um Vergebung bitten? Also so schlimm bin ich doch gar nicht. Wie oft haben wir in den Jahren, seit ich Pastor bin, in Hauskreisen gefragt oder in Einzelgesprächen, und gibt es etwas, wo du um Vergebung bitten möchtest? Ich weiß auch nicht. Eigentlich nichts Schlimmes passiert bei mir. Ich habe keinen umgebracht, nichts geklaut. Wir brauchen Gottes Geist. Wir brauchen das, dass Gott uns eine Einsicht in den Abgrund unseres Herzens schenkt. Und manchmal ist das so wie bei David, dass so etwas richtig schief geht. Und dann werden wir wachgerüttelt und denken wir, wie konnte mir das passieren? Und dann sind wir zutiefst betroffen. Und dann ist es auf einmal, als ob der Vorhang aufgeht und wir sehen, was eigentlich so in uns ist. Und dass das nicht ein einzelner Unglücksfall war, sondern dass unser Herz schon lange auf anderen Wegen läuft. Aber wie schön wäre es, wenn Gott unser Herz zeigt, den Abgrund unseres Herzens, bevor so etwas passiert. Wir müssen uns keine Schuld einreden. Nein, das müssen wir wirklich nicht. Aber wir können bitten, Herr, zeige mir meinen Abgrund in meinem Herz und zeige mir, warum und wo ich Vergebung und Erneuerung brauche. Ja, und dann kommt die Bitte um Erneuerung. Und Martin, bitte lies uns da doch nochmal Vers 12 und 13 und dann auch Vers 14, bitte.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus.
Eigentlich sind das ja zwei Bitten auch, und ich gehe jetzt erstmal auf die Bitte um Erneuerung ein. Also, weil der David diesen Blick in seinen Abgrund getan hat, weiß er, wie zwiespältig sein Herz ist, wie unterschiedliche Motive in seinem Herz sind und wie unbeständig und wankelmütig seine Haltung ist. Und dann geht es ihm deswegen um viel mehr als um den Fehler, den er gemacht hat. Er will, dass sich dieser Fehler nicht wiederholt. Er sehnt sich danach, dass Gott ihm ein neues Herz schafft und dass Gott sein Denken erneuert. Er weiß, dass er das braucht, weil sonst ist er verworfen von Gott, verliert er seinen Glauben, verliert er Gottes Geist. Das wünsche ich mir auch für mich, für uns, dass wenn wir um Vergebung bitten, dass damit auch der Wunsch verbunden ist, Herr, ändere mich, dass das nicht wieder passiert, was ich da getan habe. Dass sich das nicht wiederholt. David sehnt sich danach, dass Gott ihm ein neues Herz schafft, ein reines Herz, was eindeutig und klar ist in den Motiven, und dass Gott sein Denken erneuert. Das Wort, das hier steht im hebräischen Text für schaffe, ist dasselbe Wort, das im Schöpfungsbericht auch steht, wo es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dieses Wort für schaffen, das ist im Alten Testament, also im Hebräischen, nur reserviert für Gott. Das wird nirgendwo anders im Zusammenhang mit dem, was Menschen schaffen können, verwendet. Und das heißt, dass David darum bittet, dass Gott sein Herz und seinen Geist völlig neu schafft, etwas völlig Neues macht, ohne Voraussetzung, so wie Gott aus dem Nichts heraus Himmel und Erde geschaffen hat, so dass Gott auch sein Herz erneuert. Trotz allem Chaos, wir erinnern uns, Gott hat im Schöpfungsbericht, ich erinnere daran, die Erde geschaffen, indem er aus dem Chaos, was herrschte in den Urfluten, so wird das beschrieben, eben Himmel und Erde gebildet hat. Und Gott schwebt mit seinem Geist über dem Chaos unseres Herzens, über den vielen unterschiedlichen Impulsen, die da sind, dem Auf und Ab, den Höhen und Tiefen, den Zweifeln, der Gier und was da alles so ist. Und Gott schafft daraus ein neues Herz, darin ein neues Herz. Und das, finde ich, kann auch dein und mein Gebet werden. Egal, wie es uns aussieht, Gott kann und will unser Herz erneuern, neu schaffen. Nicht nur so von außen einen neuen Anstrich geben, sondern wirklich etwas ganz Neues schaffen. Dafür lass uns beten. Und die dritte Bitte, und die finde ich eigentlich die mich besonders anrührt und fasziniert: erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Man kann das auch anders übersetzen. Dann heißt das so zum Beispiel in der Elberfelder: lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Der David betet, dass die Freude des Glaubens zurückkommt zu ihm. Die Freude darüber, dass er Vergebung hat. Die Freude darüber, dass Gott ihn liebt. Die Freude darüber, dass Gott zu ihm spricht. Das ist ihm alles irgendwie verloren gegangen. Hat er immer einen Haken dran gemacht: klar, Gott redet zu mir, Altes Testament haben wir, Priester haben wir und Propheten haben wir. Aber da war keine Freude mehr dabei. Was ist Glaube ohne Freude? Das ist doch ein trauriges, armseliges Geschäft. Wir müssen noch beten. Lass uns noch kurz beten. Ja, oder wir müssen jetzt Bibel lesen. Stille Zeit. Eigentlich habe ich keine Zeit. Ich muss zur Arbeit. Aber ich muss es. Sonst hänge ich in meinem Glauben durch. Baue ich ab. Also, ich muss Bibel lesen. Ach nee, quäle ich mich durch den Bibeltext. David betet, dass die Freude des Glaubens zurückkommt. Dass das wirklich wieder Spaß macht. Und ich sage das jetzt mal für uns, dass das Beten wieder Spaß macht. Dass das Bibellesen wieder eine spannende Schatzsuche ist. Was entdecke ich denn heute für ein Wort Gottes? Wie spricht denn Gott heute zu mir? Dass Gespräche über den Glauben nicht anstrengend sind. Oh, jetzt muss ich wieder mit meiner Nachbarin reden. Oh, ist das anstrengend. Oh, ich weiß gar nicht, das verunsichert mich immer, die mit ihren Fragen und ihrem Unglauben. Nein, dass das wirklich Leidenschaft ist. Dass Mitarbeit in der Gemeinde nicht ist, ja, oh, Gemeinde, ich muss auch was tun. Also am liebsten was einfaches, einmal Kuchen backen oder so. Aber bitte nichts Verbindliches, nichts auf Dauer. Das wird mir zu viel, ich habe schon genug Stress. Es gibt keine größere Motivation, etwas zu tun für Jesus, ob in der Gemeinde oder woanders, als Freude. Und David betet, weil er weiß, ohne Freude ist der Glaube nichts, ist der Glaube mühsam und anstrengend eine Qual, ist der Glaube selbst gemacht. Also, auf dem Weg zu neuem geistlichen Leben. Bist du auf diesem Weg? Willst du auf diesem Weg sein? Hast du Hunger? Ahnst du, dass da etwas für dich zu finden sein könnte? Da möchte ich als Fazit aus dieser Predigt sagen: wir brauchen Neues, Neues attraktiv, nicht nur im Blick auf die Schuhe, sondern auch eben im Blick auf unseren Glauben. Und diese Erneuerung, die kann nur Gott schaffen, nur Gott bewirken. So wie er die Erde aus nichts geschaffen hat, so kann er auch aus deinem Herz und in deinem Herz Erneuerung schaffen. Aus dem ganzen Chaos, was in dir ist, aus der Härte, aus dem Zweifel, aus der Zwiespältigkeit. Und wir können uns für dieses neue Leben, für dieses neue Herz im Gebet öffnen und von David lernen. Und das erste ist die Bitte. Das ist mutig, das gebe ich zu, aber eine Bitte, dass Gott uns einen Blick in den Abgrund unseres Herzens schenkt, und dann die Bitte um Vergebung. Die Bitte, dass Gott uns ein neues und reines Herz erschafft und einen neuen und beständigen Geist schafft, souverän als der Schöpfer, dass er uns neu schafft. Und das dritte, die Bitte um Freude, die stärkste Motivation ist. Für unseren Glauben und für alles, was wir aus dem Glauben tun können. Und lasst mich euch das sagen, diese Gebete, das weiß ich, werden nicht sofort beantwortet. diese Gebete, wenn wir so beten, das stößt einen Prozess an. Also ich, lass uns doch ein Experiment machen. Lass uns doch mal eine Woche lang, 7 Tage lang so beten. Dieses Gebet, dieses Herzensgebet von David nehmen und dann wird etwas passieren. Vielleicht am 3., vielleicht am 4. Tag wirst du merken, da passiert etwas in mir. Gott verändert etwas in mir. Lass uns auf den Spuren von David beten. Und wenn du dich am Ende dieser Predigt oder vielleicht überhaupt auch mit diesem Thema von neuem geistlichen Leben, von Erneuerung, wenn du dich fragst, wo hat das was mit mir zu tun oder wie komme ich da einen Schritt weiter? Herzliche Einladung, nach dem Gottesdienst hier zu sprechen mit den Leuten, die sind da, die nehmen sich gerne Zeit und ich spreche auch über nichts lieber als über das. Ja, wir werden jetzt miteinander Jesus anbeten.